Was ist eigentlich eine Behinderung und wer ist behindert? Laut dem deutschen Sozialgesetzbuch sind Menschen behindert, wenn, Zitat, ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate vom für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt ist. Zitat Ende. Behinderung kann damit auf 3 Ebenen auftreten, körperlich, geistig und seelisch. Ein klassisch-medizinisches Modell, das sozioökonomische Faktoren, die Behinderungen verursachen können, gänzlich ausblendet.
Behinderung ist tatsächlich ein Thema, das schon seit Jahrhunderten, mindestens seit 2 Jahrhunderten, die Menschen beschäftigt. Man müsste vielleicht aus Sicht der Disability Studies sagen, es geht da nicht so sehr um Behinderung im engeren Sinne, sondern eher um die verschiedenen Impairments, so heißt das im Englischen, Beeinträchtigungen, Krankheiten, chronische Beeinträchtigungen oder auch Störungen, Auffälligkeiten, Anderssein und so weiter. Nun ist es so, dass der übliche Blick auf Behinderung doch eher eingeschränkt ist. Gemeinhin beschäftigt man sich mit dem Thema, weil man Behinderung als Problem begreift, das einer Lösung bedarf. Und diese Lösung heißt dann üblicherweise Fördermaßnahmen, Rehabilitationsprogramme anwenden, den Menschen helfen, ihr schweres Schicksal zu bewältigen und ihnen eine Anpassung an die Gesellschaft zu erleichtern. Die Disability Studies begreifen diesen Ansatz eher als, ich nenne das mal pointiert, reduktionistisch, als einseitig. Sie betrachten den Ansatz auch eher als individualistisch. Die Maßnahmen setzen nämlich an dem Individuum an. Sie fragen nicht nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und das ist eigentlich der Ansatz der Disability Studies. Nach den Umweltbedingungen, gesellschaftlichen Bedingungen, auch kulturellen Bedingungen zu fragen, unter denen Behinderung überhaupt erst entsteht. Und auch nach der Geschichte der sozialen Differenzkategorie zu fragen.
Empty your mind, your mind. Formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Die Disability Studies haben 2 eigene Modelle von Behinderung entwickelt, das soziale und das kulturelle Modell von Behinderung. Und beide Modelle sind im Kern konstruktivistisch orientiert. Das heißt, man geht davon aus, dass Behinderung nicht einfach vorhanden ist, sondern gemacht wird. Sie ist ein Effekt von gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen, rechtlichen, kulturellen Praktiken. Die Disability Studies werden ja nicht ohne Grund, diesem englischen Namen so bezeichnet, weil sie tatsächlich ursprünglich im angloamerikanischen Raum entstanden sind, etwa zeitgleich mit den internationalen Behindertenbewegungen, zunächst in den USA, zeitlich parallel in Großbritannien und auch mittlerweile in anderen Ländern. Und in Deutschland hat man sehr spät eigentlich die Disability Studies als wissenschaftliche Disziplin entdeckt, obwohl wir ja hier in Deutschland schon sehr früh, nämlich Ende der 70er Jahre, eine ziemlich lebendige Behindertenbewegung hatten und auch immer noch haben. Auch im Rahmen der Behindertenbewegung sind bereits früh, also ab Anfang der 80er Jahre, Studien, Publikationen, Essays von Menschen mit Behinderung publiziert, also veröffentlicht worden.
It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly, 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 heavenly glory.
Laut dem World Disability Report der WHO aus dem Jahr 2011 leben rund 80% aller Menschen mit einer Behinderung im globalen Süden. Nun würde mich mal interessieren, wie weit werden die Lebensrealitäten von Menschen im globalen Süden hier in den Disability Studies mit reflektiert? Oder anders gesagt, handelt es sich bei den Disability Studies um eine Disziplin, die vor allem von weißen Akademikerinnen im Norden praktiziert wird?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde auch sagen, bezogen auf den deutschsprachigen Raum, muss ich die leider bejahen. Obwohl, wenn es jetzt um die Genderfrage geht, fällt mir immer wieder auf, dass der Anteil von weißen Frauen sozusagen mit Behinderung oder auch ohne, die sich für die Disability Studies interessieren und darin auch forschen und arbeiten, doch beträchtlich hoch ist. Also der weiße Mann ist, habe ich den Eindruck, zumindest in Deutschland durchaus auch unterrepräsentiert. Aber wenn man jetzt nach Deutschland guckt, stellt man auch fest, dass auch Migrantinnen und Migranten in den Disability Studies sich noch sehr schwer tun. Also es gibt sie sehr selten. Das Thema Migration, Herkunft und so weiter, das Thema also Race spielt im deutschsprachigen Raum noch keine so große Rolle, wie es eigentlich sinnvoll und nötig wäre. Wenn man jetzt global guckt, also sich den internationalen Diskurs anschaut, da muss man einfach sagen, da ist viel mehr los. Und zwar gibt es so ein Nord-Süd-Gefälle zugunsten des Nordens, was jetzt die institutionellen Strukturen betrifft. Das muss man schon einräumen. Aber die Probleme des Südens werden diskutiert. Das ist auf jeden Fall der Fall. Zum Beispiel will ich mal einbringen, relativ viele Aufsätze zu dem Thema Katastrophen, Katastrophenschutz und die besondere Verletzlichkeit von Menschen mit Behinderung in diesen Situationen. Das ist in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert worden. Auch der World Disability Report der Weltgesundheitsorganisation ist meines Erachtens ein gutes Beispiel, wie die Disability Studies auch in den internationalen Organisationen Einfluss gewonnen haben. Soweit mir bekannt, waren daran beteiligt eine ganze Reihe von Kollegen, die im internationalen Raum bekannt sind als Experten für Behinderungsfragen und gleichzeitig auch prominente Vertreterinnen und Vertreter der Disability Studies.
Und das war ein Interview mit der Soziologin Anne Waldschmidt, Professorin für Disability Studies an der Uni Köln.